Der komplementäre Narzisst legt dann so ein bisschen diese hübsche Fassade ab und fängt an, durch passiv-aggressives Verhalten, also verhindern von Dingen, die, wenn sie nicht in ihrem oder in seinem Sinne laufen, boykottiert werden, oder durch so eine blöde Stimmung, die dann entsteht, dem anderen seine Sachen zu verunmöglichen, sehr sensibel auf Kritik ist und diese ganzen Phänomene, die wir bei Narzissmus ja auch kennen, dass die Kritik sensibel sind.
Get happy. Bewusster lieben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
Und ich sage herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Ich sag euch, das wird eine Folge, die hat es in sich. Wir sprechen nämlich heute über Komplementär-Narzissmus oder auch Co-Narzissmus. Unter Co-Abhängigkeit können sich jetzt einige von euch vielleicht was vorstellen, aber was soll denn bitte Co-Narzissmus sein? Der Schweizer Paartherapeut Jürg Willi sprach in seinem Bestseller Die Zweierbeziehung von einer sogenannten narzisstischen Kollusion in einer Beziehung. Das heißt, Narzisst und Co-Narzisst treffen sich zur wechselseitigen Befriedigung ihrer Bedürfniswelten. Falls ihr findet, oh Gott, das klingt ja ganz schrecklich, ich kann euch sagen, das gibt es sehr viel häufiger, als wir uns das vorstellen möchten. Und wer weiß, vielleicht ist diese Folge für euch eine Stunde des Erwachens. Mein Gast ist zum zweiten Mal bei Get Happy. In diesem Jahr sind gleich zwei Bücher von ihm erschienen. Das dritte steht in den Startlöchern. Verachtung und endlich klarkommen mit deiner Angst. Er ist mehrfacher Bestsellerautor, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und ich könnte mir wahrlich keinen kompetenteren Gesprächspartner für dieses Thema wünschen. Und es macht einfach immer Freude, sich mit ihm auszutauschen. Herzlich willkommen, Dr. Pablo Hagemeyer.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Es ist herrlich. Ich habe mal in den Kalender geschaut. Es ist Juni 2021 gewesen, als du das letzte Mal da warst.
Wow. Ja, und ich habe richtig Bock und Lust, die Sehnsucht wieder hierher zu kommen, ist jetzt heute gestillt.
Herrlich, so schön. Ja, bevor wir in dieses Thema einsteigen, würde mich mal interessieren, wir haben ja beim ersten Mal, als wir hier gesprochen haben, uns über Narzissmus unterhalten. Und die Folge natürlich hier in den Shownotes verlinkt, könnt ihr euch gleich gerne nochmal anhören. Und mich würde interessieren, wie deine Beobachtung ist in den letzten zwei Jahren, weil zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, war Narzissmus in aller Munde. Jeder ist und war gefühlt ein Narzisst und überall lauern sie, diese bösen, boshaften Menschen. Wie hat sich das entwickelt?
Es hat sich weiter entwickelt, es hat sich differenzierter entwickelt. Wir sehen auch heute in diesem Jahr, dass sich auch Menschen aus der Wissenschaft, also aus dem Elfenbeinturm der Universität und der Akademie, sich trauen, populäre Bücher zu schreiben. Also ein Kollege, psychologischer Forscher aus Münster, der Mitja Back, hat mit seinem Buch jetzt sich auch rausgetraut aus dem Schatten oder aus dem Lichtkegel der Wissenschaft und in die Öffentlichkeit gegangen. Ein sehr spannendes Buch, sehr offen und ehrlich und klar wissenschaftlich beschrieben, dass Narzissmus eben nichts Böses ist, so wie ich das ja in meinem ersten Buch, auch, ich hoffe, humorvoll immer noch transportiert habe, sondern dass es eine menschliche Eigenschaft ist, die ihre Schattenseiten hat, aber auch ihre guten Seiten. Mhm. Und das tut sich gerade tatsächlich, glaube ich auch. Es gibt natürlich immer noch die Narzissmus verteufeln und mit einer Psychopathie verwechseln oder auch nur diesen schlimmen Narzissmus sehen. Aber es gibt immer mehr Menschen, die auch erleichtert sind, dass sie durch Narzissmus eine besondere Kraft und Gabe haben, die hilft. Und das differenziert sich immer mehr aus. Und es fällt indirekt natürlich auch denen auf die Füße, die Narzissmus negativ bezeichnen und labeln. Und ich glaube, darüber können wir heute sprechen in dem Zusammenhang, weil nicht selten ist man dann doch narzisstischer, als man es annimmt.
Es gibt dieses wunderbare Bibelzitat aus der Bergpredigt von Matthäus. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Feindes, aber den Balken in deinem eigenen siehst du nicht?
Ja.
Ist doch ganz interessant.
auch das ist, also man muss wirklich auch zurückschauen, schon immer, die alten Griechen haben sich auch beschwert über die bekloppten, überheblichen und arrogante Jugend, die alles falsch macht. Und man muss auch natürlich gucken, wenn man den Balken im eigenen Auge nicht sieht, ist das ein typisches menschliches, psychologisches Phänomen. Das hat mit Narzissmus eigentlich nichts zu tun. Mhm. Das hat eher damit zu tun, dass man unfähig ist, wenn man das Gefühl hat, man weiß ganz genau, wie es richtig ist, dass man genau in diesem Moment wahrscheinlich der inkompetenteste Mensch diesbezüglich ist.
Oh, spannend.
Ja, das ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Der hat sogar auch den Nobelpreis gekriegt für Psychologie, aber den Quatsch-Nobelpreis. Also es gibt so einen lustigen Nobelpreis, so einen alternativen. Und der hat den bekommen. Und das ist natürlich auch narzisstische Selbstüberhöhung, dass man denkt, man ist ein Genie und weiß genau, wie es läuft. Aber da haben die Forscher herausgefunden, dass das ein Marker dafür ist, dass man gar keine Ahnung hat.
Mhm.
Und erst wenn man weise ist und weiß, okay, ich weiß ein bisschen davon, aber vieles nicht, das ist eigentlich die richtige Position.
Mhm. Also, dass man so ein bisschen auf dem der Falschfahrer ist, möchte ich mal sagen.
Ja.
Auf der A7 kommen Ihnen 100 Falschfahrer entgegen.
Genau.
Einer Hunderte.
Hunderte, genau.
Ja. Ein psychologisches Phänomen. Wie heißt das?
Dunning-Kruger. Also das sind, ich glaube, zwei Amerikaner. Dunning und Kruger, wie geschrieben. Und das ist, glaube ich, schon 15 Jahre alt, dieses Experiment, diese Feststellung.
Mhm.
Und da gibt's den Mount Stupid. Das ist der Berg der Ahnungslosigkeit, auf dem man dann oben drauf ist. Und wenn man dann merkt, dass man irgendwie völlig falsch liegt, kommt man in Valley of Despair, also ins Tal der Verzweiflung und der Ahnungslosigkeit, und sich dann auf den Hill of Wisdom, also das ist dann nur noch ein kleiner Hügel, wo man dann weise ist, am Ende landet. Und das ist eine psychologische Entwicklung, die nur menschlich ist. Also wir sind häufig begeistert und wissen und denken, wir haben voll Ahnung und erkennen dann irgendwann, oh nee, wir lagen wohl etwas falsch.
Mhm. Ich werde, wie so häufig auch in dieser Podcast-Folge, viel Persönliches von mir teilen, weil ich mittlerweile die Hosen gerne runterlasse, weil ich das wichtig finde. Und freue mich, dass du in deiner Rolle hier als Psychotherapeut und als Facharzt für Psychiatrie, du bist ja auch Psychiater, sitzt und das vielleicht auch ein bisschen einordnen kannst und ein bisschen erklären kannst. Aber natürlich erstmal zur harten Landung. In deinen Worten, was zeichnet einen Co- oder einen Komplementärnarzissten aus?
Ja, ein Komplementärnarzisst ist im Grunde genommen auch ein Narzisst, aber er passt sich sehr gut an seinen Hauptnarzissten an, wenn man so will, der in dem Spiel, du hast es ja schon angesprochen, Ludens Kollusion, das Spiel, sich an den dominanteren Narzissten anpasst, beziehungsweise, und das ist ganz spannend, das so in einer wechselseitigen Mechanik quasi, in einem Spiel, wir sagen auch Spiele, Erwachsenenspiele, abbildet. Das heißt, manchmal ist man in der führenden Exekutivrolle in dieser Zweierbeziehung, meistens eine romantische Beziehung, und manchmal eben etwas unterlegen.
Mhm.
Und die komplementäre, also die ergänzende Position ist im Grunde genommen, man sitzt neben dem Narzissten im Ferrari, ja, oder im Porsche. Also beide haben ein großartiges, aufregendes Leben, eine aufregende Situation, sei es in eine Grandiosität hinein, also in eine Überhöhung des Selbst der beiden, die sich dann feiern und Spaß haben, oder beide scheitern großartig miteinander.
Mhm.
Nicht? Und auch darin, sich zu zerfleischen und sich herabzuwürdigen gegenseitig in einer Delegierung oder also Verschiebung der Schuld und Verantwortung auf den anderen, ist dann leider die Schattenseite.
Mhm. Also ist es im Grunde genommen auf eine perfide Art the perfect match?
Es ist, ja, so ist es, nicht? Und tatsächlich, es gibt diese Idee, dass der Deckel auf den Topf passt. Also das ist eigentlich zwei unterschiedliche psychologische Phänomene, sind unterschiedliche Gehirne sind, die sich verpaaren. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Also das wissen wir auch jetzt auch aus laufenden und vielen Studien, dass es eher das sogenannte Ähnlichkeitsprinzip ist, das uns aneinander kleben lässt. Also wir treffen zufällig aufeinander im Leben und das, was ähnlich ist, hält uns zusammen, weil wir es beim anderen erkennen, uns vertraut vorkommt und es sympathisch für uns ist, wir resonieren. Und wenn es Narzissmus ist oder die narzisstische Seite ist, dann ist es eben nicht so, dass das unterschiedlich, also Deckel- und Topfding ist, sondern es sind eigentlich zwei gleiche Deckel oder zwei Töpfe, die sich einfach nebeneinander dann auf dem Herd, um die Analogie fortzusetzen, befinden.
Mhm. Ich habe mal über Konarzismus gelesen, es ist die Sucht, gebraucht zu werden. Also sprich, in meinen Augen sehr bedürftige Männer, in die ich etwas reinprojiziert habe, was aber zumindest in ihren Handlungen überhaupt nicht vorhanden war. Mhm. Und ich mich so um jeden Preis komplett unterworfen habe und komplett angepasst habe und auch immer festgehalten habe an einer Beziehung, die gar keine war.
Ja, also an der Illusion oder an dem Bild, das du dir gemacht hast davon.
Ganz genau. Ja.
Ein Stichwort, du hast gesagt Männer. Ich würde auch im Zuge der aktuellen wissenschaftlichen Daten, die wir dazu haben, Männer und Frauen unterscheiden sich in ihrem Narzissmus nur minimal. Mhm. Die Männer neigen dazu, dass vielleicht mehr über den Job oder über die Leistung, Frauen mehr über die Weiblichkeit zu äußern und zu zeigen. Beiden ist aber gleich, dass sie in ihrer Großartigkeit oder in ihrer Anerkennungssucht, jetzt diesen grandiosen Narzissmus mal als Beispiel nehmt, oder in ihrer Selbstaufgabe, in diesem selbstaufgebenden Typus, sehr gleich zu sein. Also da können wir sagen, das ist fast gleich. Da sind die Frauen ein bisschen weniger narzisstisch als die Männer, wenn überhaupt. Mhm. Und insofern die Sehnsucht, sich zu aus der Unterwerfung dienlich zu machen, ist was wir auch als verdeckten Narzissmus kennen. Nicht? Also da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viele Begriffe benutzen für das ein und selbe dimensionale Phänomen. Also wir haben leichten, mittelgradig, schweren und so weiter. Und die spannende Sache ist, dass wenn wir komplementär sagen, wir natürlich auch immer so ein bisschen diese Unterwerfung darin sehen. Aber es ist wahrscheinlich auch eine dynamische Geschichte, dass der Komplementärnarzisst zu Hause, wenn er dann mit dem Partner zu Hause ist, dann anfängt so ein bisschen die Schattenseiten auszupacken, nicht? Und nach außen treten beide wirklich als tolles Paar auf, nicht? Nach außen ist es freundlich, nett, super, hilfsbereit, kooperativ. Also die tollen Seiten, die leuchtenden Seiten des Narzissmus zeigen, die auch beeindruckend sind, weil die können ja auch Gutes bewirken, das muss man dazu sagen, die also eine Leistung bringen. Nach innen kehrt sich das dann um, der komplementäre Narzisst, verdeckte Narzisst, legt dann so ein bisschen diese hübsche Fassade ab und fängt an durch passiv-aggressives Verhalten, also verhindern von Dingen, die, wenn sie nicht in ihrem oder in seinem Sinne laufen, boykottiert werden oder durch so eine blöde Stimmung, die dann entsteht, dem anderen seine Sachen zu verunmöglichen, sehr sensibel auf Kritik ist und diese ganzen Phänomene, die wir bei Narzissmus ja auch kennen, dass die Kritik sensibel sind und schafft es dann irgendwie, so eine Merkwürdigkeit aufzubauen, selbst davon überzeugt zu sein, großartig, genial zu sein, und dass aber die blöde Welt das leider nicht kapiert hat und nicht begriffen hat. Und dann muss dann der größere Narzisst alles tun, stärker sein, diesen etwas schwächelnden Narzissmus dann zu retten und zu pampern. Und wenn da nicht die Fürsorge und die liebevolle Zuwendung kommt und das Bestätigen des Leidens des komplementären Narzissten, des verdeckten Narzissten, wenn das nicht kommt, dann ist die Enttäuschung noch umso größer und dann wird wieder die Schuld delegiert auf den stärkeren, dominanteren Partner, der sich natürlich auch in seinem Narzissmus, wenn man so will, gekränkt fühlt und nicht gesehen fühlt und fängt dann auch an, verächtlich zu sein. Das ist sozusagen der Endpunkt, dass dann gegenseitige Verachtung für die Schwäche des anderen, wenn man so will, oder die Unfähigkeit des anderen, nicht, da ist. Und das sind dann ganz üble Situationen, die leider habe ich da auch wenige, aber Paare, die ich dann schon länger betreue und die aus der Nummer irgendwie nicht rauskommen. Das ist scheinbar unmöglich, über diese äußere Schwelle zu kommen, wo nach außen super, super Family und super Bild ist. Und die Angst auszubrechen ist so groß, und weil man befürchtet, und vor allen Dingen dann der Komplementärnarzisst befürchtet, niemand wird glauben, was ich erlebe in meiner Familie. Nicht? Also ich trete vor die Tür.
Ist ja auch manchmal so. Ne?
Ist ja so. Ich trete vor die Tür und sage, mein Mann und zu Hause ist furchtbar und niemand glaubt dieser Person.
Mhm. Was ja auch schrecklich ist. Mhm. Das ist mir beim Lesen deines Buches Verachtung bewusst geworden, wo du ja auch Fälle aus deinem Praxisalltag teilst, weil ich mich mit diesem Begriff Verachtung bis dahin nie befasst hatte. Und ich glaube, Verachtung ist eines der, unangenehm trifft es gar nicht mal, ist schon wirklich eines der zerstörerischsten Gefühle zwischen zwei Menschen. Und wie du sagst, wenn das einmal Einzug gehalten hat in eine Beziehung, dann ist es sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen.
Ja.
Gibt es nicht irgendeinen amerikanischen Paartherapeuten, der das die Dead Zone nennt?
Oh, gut, kenne ich nicht. Würde ich mitgehen, ja.
Klingt so und fühlt sich auch so an, ne?
Es ist auch tödlich. Also Verachtung ist tatsächlich der Affekt, wenn wir Menschen töten.
Mhm.
Also klar, man kann auch Menschen töten aus Wut, aber wenn wir mal schauen in die Übertötung von Menschen, das hat jetzt nichts mit Narzissmus zu tun, by the way, also nicht, dass wir alle denken.
Kleiner Ausflug.
Kleiner Ausflug. Also wir sind jetzt in der Psychopathie angekommen, in der Soziopathie, in der forensischen Psychiatrie, wenn man so will, wo Straftaten begangen werden. Und da wissen wir, dass, oder auch, Klammer auf, normale Menschen in Kriegen oder in gewalttätigen Auseinandersetzungen den Feind verachten müssen, damit sie den überhaupt töten können. Also ich würde ja niemals jemanden das Leben nehmen, wenn ich den irgendwie nett finde oder irgendwie Werte teile. Also muss man ein Gefühl entwickeln. Das kennen wir auch aus der deutschen Geschichte, aus der Shoah, aus der Vernichtung von Menschenleben, die anderen Glaubensrichtung hatten und andere Kulturkreis hatten. So, das heißt, es geht eigentlich nur mit diesem ganz, ganz merkwürdigen Gefühl von, der andere ist eigentlich gar kein Mensch mehr. Mhm. Der andere ist eigentlich nur noch ein Gegenstand, ein Tier, so werden die ja auch bezeichnet, ne? Ungeziefer oder so, oder deshalb ist das Labeling von Menschen eben doch das große Problem. Und durch diese Herabwürdigung ist es möglich, diese Menschen zu töten.
Mhm.
Und da müssen wir vorbeugen, gehen schnell wieder zurück in eine positivere Stimmung, dass wir eben auch Begriffe nicht stigmatisierend benutzen. Und das ist so ein bisschen auch, was ich ja auf die Fahnen geschrieben habe, dass obwohl wir Narzisst sagen, es auch immer gleich wieder differenziert benennen und positiv auch versuchen zu konnotieren oder differenziert, damit wir nicht darüber Menschen verachten.
Ja, da kämpfe ich an derselben Front, auch wenn ich nicht Psychiaterin bin, aber ich habe es vor 2 Jahren in unserer ersten Folge schon gesagt, ich habe dieses ganze Narzissten-Bashing doch mit großer Bestürzung beobachtet, Social Media oder auch YouTube, und bin manchmal, vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen, manchmal ein bisschen erschüttert, wie viel Verachtung dort auch in sogenannten 5 Schritte, wie du einen Narzissten erkennst, 10 Schritte, wie du einen Narzissten verlässt, das mag der Narzisst gar nicht und so weiter und so weiter.
Ja.
Also diese Selbsthilfe-Videos zum Beispiel auf YouTube. Und da war ich von der Verachtung doch manchmal ganz schön erstaunt. Also wie viel, ich nenne das Kind jetzt mal beim Namen, wie viel Täteranteile sich da auf Opferseite auch gleichzeitig befinden.
Ja, so ist es ja. Also die Emotionen, die Gefühle, die wir beobachten können, während jemand scheinbar gute Tipps verbreitet, die müssen wir auch mit bedenken. Und ich habe einige Videos, fallen mir jetzt ein, wo auch sehr, ich sag mal, gewalttätig kommuniziert wird. Also die Hand hochgehoben wird, in die Kamera gehoben wird, laut geredet wird, sehr dominant, sehr hart gesprochen wird. Oh, die Stimme ist unmoduliert und der Humor fehlt übrigens immer in diesen Videos. Und das sind Hinweise dafür, dass tatsächlich der Affekt der Verachtung zumindest mit irgendwie dabei ist und natürlich auch die Selbstüberhöhung mit dabei ist, ist nämlich besser zu wissen. Auch ein Narzissmusmerkmal übrigens, nicht? Und dann haben wir diese ungute Kombination, dass diese Videos jetzt nicht immer den erreichen, den sie vielleicht erreichen sollten, nämlich es sind die Menschen, die wirklich leiden, wirklich vielleicht Opfer sind, in einer blöden Situation stecken, es nicht kapieren, kriegen dann diese Munition geliefert und übersetzen das dann in ihr Leben und sagen, der Typ hat das gesagt oder die Dame hat das gesagt, und heizen dann im Grunde genommen dieses dysfunktionale Spiel innerhalb ihrer Beziehung weiter an und verschlimmbessern es dadurch, anstatt, und das ist eigentlich die Botschaft, die eigentlich solche Aufklärungs- oder Informationsvideos haben sollten, einen humanistischen Zugang zu haben, also einen menschenliebenden Zugang zu haben und versuchen, die Kurve irgendwie zu kriegen, mit dem Menschen, den man da hat, gemeinsam zu leben und herauszufinden, was der andere von mir braucht, damit es ihm besser geht, und umgekehrt, was brauche ich von diesem anderen Menschen, damit es mir besser geht. Und das ist ja eigentlich der Weg, den wir als Therapeuten ja in der Paarberatung auch einschlagen, bevor wir auf die anderen einschlagen.
Mhm. Die Entwicklung, die ich damals bei mir beobachtet habe, bevor ich diesen Moment des Erwachens hatte und meinen eigenen Narzissmus erkannt habe und meine Manipulation erkannt habe.
Ja.
Und das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, deswegen würde ich es gerne erzählen. Die Entwicklung war folgende. Ich war raus aus einer Beziehung und war tief gekränkt und tief verletzt. Und habe dann angefangen, und ich beobachte das nämlich, ich arbeite ja auch im Coaching mit Menschen und begleite sie so in der Gegenwart, um Selbstregulation und etc. zu lernen.
Ja.
Und ich beobachte das auch bei vielen meiner Klientinnen. Ich bin wie eine Besessene eingetaucht in dieses Thema Narzissmus. Da grinst da schon der Paolo.
Es hat Suchtpotenzial. Es ist so faszinierend, weil wir natürlich alle unseren Anteil haben, aber weil wir auch, es ist wie im Kinosessel sitzen und sich denken, wow, wie kommt die Person damit durch? Wie kriegt die das hin? Und was ist mein Anteil? Da kommt danach der Gedanke natürlich.
Ja, und was so krass ist, kriegt eine Gänsehaut.
Ja.
Heute würde ich sagen, ich war auf der Suche nach mir. Ich habe mich gesucht in diesen Videos. Weißt du, wie ich meine?
Da sprichst du ja was an, was ich immer erzähle, was ja eine psychoanalytische Deutung ist des Phänomens Narzissmus, dass wir uns selbst nicht finden auf der Suche und dann am Ende merken, es geht tatsächlich um uns selbst. Wir spiegeln uns in den anderen oder zumindest ist die Sehnsucht, etwas zu finden, in Kontakt zu kommen, uns zu spüren, berührt zu sein, empfindlich zu sein für etwas, ist ja eigentlich nur der tiefen Sinn, den wir suchen für uns selbst. Und das ist tatsächlich, das glaube ich wirklich, auch wenn das in großen Studien schwer zu fassen ist. Es ist unglaublich schwer, eine Studie zu machen über mehrere Jahre vielleicht sogar, um zu gucken, wie tief gehen Menschen in sich selbst in Kontakt, mit sich selbst in Kontakt und sind sie da vorher narzisstisch gewesen und sind sie danach weniger narzisstisch oder so. Das sind super komplexe auch Fragestellungen, die man nicht lösen kann. Und die Einzelfänomene, das beobachte ich auch bei meinen Therapien, ist, dass die Leute voller Sehnsucht sind, voller Hoffnung sind. Also auch der Komplementärnarzist ist voller Hoffnung, dass das alles gut und besser wird und dass man eigentlich nur noch großartiger und toller, engagierter sein kann. Und das,
ja, so war ich.
Ja, um das zu retten. Und die Hoffnung ist ein übler Klebstoff, weil wir, apropos Klebstoff, wir leben gerade in einer Zeit, wo wir alle kleben. und das ist so eine tiefe Sehnsucht, uns selbst zu finden, beziehungsweise uns unbewusst eigentlich zu brauchen und uns nicht zu finden. Und wir suchen uns natürlich über die Spiegelung. Deshalb ist das Ähnlichkeitsprinzip der Grund, warum sich Paare bilden, weil sie sich gegenseitig natürlich unbewusst suchen.
Mhm.
Und wenn man sich dann findet und dann sieht, da ist Grandiosität, da ist Leistung, Energie und Kraft, was ja die positiven Seiten des Narzissmus sind, dann geht vieles ja sehr, sehr gut.
Mhm.
Nur irgendwann, wenn das Modell, dieses Lebensmodell, was automatisch funktioniert, nicht mehr so gut funktioniert, weil irgendwer grandios scheitert in dem Moment oder irgendwas stresst oder irgendeine Fassade zusammenkracht, die man sich so als gezimmert hat, dann sucht man Verantwortung. Ja, wir suchen immer sofort den Verantwortlichen, gerade auch in Deutschland, für etwas, was schief geht. Anstatt zu sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht, let's go on, Häkchen dran. Und diese Fehlerkultur ist dann auch in diesen Paaren eher eine Vorwurfskultur. Und dann wird's übel. Ja, und dann zerstören wir uns und die Chance, uns im Fehler zu erkennen, ist dann kaputt. Ja, und dann sind wir nicht mehr human miteinander, sondern sind nicht empathisch, nicht humorvoll. Also ich plädiere stark dafür, suchen sich einen humorvollen Psychotherapeuten oder einen Coach.
Mhm.
Ich hoffe, du bist es auch.
Sehr, sehr.
Sehr schön, ja. Und auch die provokative Therapie ist auch herrlich, dass wir uns also mit Spitzen und Pointen so ein bisschen in den Konflikt reinschubsen und den versuchen auszuhalten und zu verstehen, anstatt dass wir das so bitter ernst nehmen. Weil im Ernst ist nämlich der Vorhalt sehr schnell da und im Ernst ist die Verachtung sehr schnell da.
Mhm.
Und wenn wir humorvoll miteinander umgehen, ist es weit davon entfernt. Und wir haben auch eine Entfernung zu uns und zu dem Konflikt. Wir müssen wahrscheinlich dieses Spagat oder diese Balance hinkriegen zwischen Annäherung und Distanzierung zu uns selbst. Und das ist beim narzisstischen Denken ist noch nicht so eingeübt vermutlich. Die haben das noch nicht so gut drauf. So, und deshalb geraten die dann in diesen Moment des Erwachens, wie du sagst, dass man plötzlich erkennt, oh scheiße, was ist denn hier echt gelaufen? Ich habe irgendwas übersehen.
Es war wie, ich muss es wirklich so sagen, es war wie blinde Raserei. Mhm. Es war fast eine teuflische Energie, die mich da eingesogen hat. Und ich erinnere mich sehr genau an einen Moment, da war meine beste Freundin für mich eine der sichersten Personen in meinem Leben, eine der wichtigsten Vertrauenspersonen. Die saß bei mir in der Küche und ich war überhaupt nicht mehr in mir. Ich war in diesem Narzissmus-Narrativ. Wow. Ja. So der, ich weiß es, und der benutzt auch dich. Ja. Du bist ein Flying Monkey.
Ja.
So, ne? Also wie rase. Und ich werde diesen Moment nie vergessen. Schreibe ich auch in meinem Buch drüber.
Ja.
Ich werde diesen Moment nie vergessen.
Wann kommt es?
Im November, Ende November.
Oh, kaufe ich. Werde ich kaufen.
Schön. Und sie schaut mich, sie bleibt ganz ruhig. Nichts in ihr geht mit mir in Resonanz, sondern sie beobachtet mich einfach nur. Und irgendwann guckt sie mich ganz ruhig an und schaut mir fest in die Augen und sagt mit ganz klarer Stimme, du verrennst dich da in was. Das ist nicht real, du verrennst dich da in. Und in diesem Moment erreicht sie mich.
Ja.
Und ich bin nicht sofort drauf angesprungen, aber irgendwas in mir ist auf eine Metaebene gegangen.
Ja, Distanz, ja.
Und hat gesagt, irgendwas, was sie gerade gesagt hat, ist richtig.
Ja.
Nämlich du verrennst dich da irgendwas.
Ja.
Und ich glaube, da hat sie so ein bisschen vielleicht die Tür nicht geöffnet, aber sie hat mir zumindest gezeigt, Doch. Da ist noch eine andere Tür.
Sie hat ja auch durch ihre Regungslosigkeit auch gezeigt, unbewusst, dass sie nicht mitgeht. Ne?
Genau, dass sie ist nicht mitgegangen.
Ja. Und dieses Nicht-Mitgehen, diese Distanzierung ist sehr heilsam, weil dann derjenige merkt, wo er gerade läuft. Und dieses Pause machen ist auch so eine Empfehlung, die ich immer häufiger gebe. Pausen machen, langsamer sein, langfristige Ziele machen und so, nicht Short Runs, sondern Long Runs. Das sind so Sachen, die einen dann bremsen oder ins Leere laufen lassen, so, nicht? Und den anderen ins Leere laufen lassen und der kann sich dann korrigieren. Aber das geht natürlich nur, weil du, ich sag mal, alle Zutaten hast, die man braucht, um diesen Moment auch zu erleben und zu ertragen und das zu kapieren. Da gibt's viele, die dann weiterrennen, nicht? Und weiter in der Raserei sind. Ich spreche da manchmal auch von so einem kleinen psychotischen Moment. Man verliert dann so ein bisschen die Haftung oder den Kontakt zur Realität. Man wird so ein bisschen wahnhaft. Passiert übrigens allen Menschen, die unter Druck sind, die dann keine Muster mehr erkennen oder Regeln mehr erkennen, sondern sich das so ein bisschen basteln und bauen, aufgrund von ein paar Hinweisen, die es gibt. Es kann auch stimmen, aber es muss nicht stimmen. Und das tun vor allen Dingen auch narzisstische Menschen, können wir jetzt mal kurz vielleicht noch mal beleuchten, wenn die sehr unter Not kommen und ihr Konstrukt bedroht wird, also ihre Absichten bedroht werden, dann reagieren die natürlich unangenehm, aber sie entwickeln auch so eine Art Verfolgungsgefühl, also dass alles zu ihrem Nachteil ist und sie die armen Würstchen und so weiter. Und aber auch paranoid, aggressiv dann reagieren können und dann wütend werden. Das ist auch so eine Schattenseite, die dann auch passieren kann. Ja, was ich immer mache ist, ich höre mir das manchmal an, also wenn das so richtig Auswüchse entwickelt, sage ich immer, okay, das hört sich ja ziemlich verrückt an. Und wenn ich eine andere Meinung habe dazu, dann gebe ich dir dann auch zum Besten. Und dann sagt die andere Position, nein, das stimmt alles nicht, das ist so. Dann sage ich, okay, wenn das so ist, dann muss ja einer von uns beiden total verrückt sein. Nicht? Also wenn sie mal glauben, dass sie recht haben, oder wenn sie glauben, dass, oder wenn ich glaube, dass ich recht habe. Aber wir können uns darüber einig sein, dass der Wahnsinn hier im Raum ist, oder? Und dann warte ich ein bisschen, weil einer von uns beiden verrückt sein muss. Und ich sage dann insgeheim von mir, vielleicht bin ich nicht so verrückt, weil ich hier der Therapeut bin. Es gibt aber auch verrückte Therapeuten.
Ja, habe ich auch gehört.
Und dann kann die Tür sich einen Spalt öffnen und derjenige, der ein bisschen verstiegene Wahrnehmung oder Gedanken hat, kann dann nochmal drüber nachdenken, ob das alles so wirklich stimmt und kann das korrigieren. Und das sind die korrigierenden Erfahrungen, die wir brauchen, um dann wieder, ein glücklicheres oder erfülltes oder wie auch immer Leben hinzukriegen.
Und vielleicht dürfen wir an dieser Stelle kurz auf das Wort verrückt eingehen, nämlich in seinem ursprünglichen Sinne. Verrückt heißt natürlich nicht bekloppt, sondern wirklich verrückt. Also irgendwas ist aus der Spur geraten.
Ja.
Genau das, was die Claudia damals meinte, als sie sagte, du verrennst dich da in was.
Genau.
Du bist irgendwie gerade auf einer Fall, du bist ein Geisterfahrer.
Ja, und du bist wahrscheinlich auch damals emotional, also weiß ich jetzt nicht, ich sag jetzt nichts Therapeutisches oder so oder Diagnostisches, aber man ist dann einfach in so einer emotionalen Rille drin, ja, aus der man nicht so leicht rauskommt, und da hilft so ein Schubser, damit die Nadel wieder in die andere Rille hüpft. Und die das, da muss man sehr dankbar sein. Also man kann häufig Menschen, die sich narzisstisch verhalten oder so wahnsinnig von sich überzeugt sind und Fehler machen, meinetwegen auch, kann man eigentlich nur ihre Fehler machen lassen, damit die wirklich merken, dass das so nicht geht. Das tut dann weh, und dann ist aber die Chance zur Einsicht dann da, weil sie die Erfahrung gemacht haben. Mhm. Und wir wissen, erfahrungsbasiertes Lernen ist das einzige Lernen, was wirklich kleben bleibt, noch schon wieder kleben. und dann kommen wir aus dieser Spirale raus von Täter, Opfer und Retter, Helfer Ding, wo wir uns verfolgen und uns gegenseitig das Beste wünschen und mit Scheiße rumschmeißen und uns da verrückt machen, anstatt innezuhalten, zu beobachten, zu korrigieren und sich auch fehlerfreudig zu verhalten und nicht sanktionierend, schulddelegierend und so. Eine Kollegin von mir sagt, wir machen das bei uns in der Familie ganz einfach. Wir sagen, wer ist schuld? Okay, du, alles klar. Weiter geht's.
Okay, also einfach ist es ja meistens nicht in der Praxis, ne? Also wenn das so funktioniert, Gratulation. Das wäre nämlich tatsächlich auch meine nächste Frage, beziehungsweise eine Frage gewesen. Aber es ist ja trotzdem total, und es ist mir ein persönliches Anliegen, das jetzt hier mal fett zu unterstreichen. Also auch wenn wir dieses Thema besprechen und ich hier die Hosen runterlasse und so, es geht nicht darum, jetzt dann alle Schuld auf sich zu nehmen, denn die Partner, die ich gewählt habe, waren in ihrem Verhalten trotzdem fragwürdig, haben trotzdem gelogen, haben trotzdem missbraucht, haben trotzdem manipuliert. Das eine wiegt das andere nicht auf, nur ich hab's halt auch mit mir, also ich hab's machen lassen.
Genau. Ja? Und das sind die mein Stuhl knarzt.
Das macht
auch
nichts.
Der auch.
Wenigstens klebt er nicht.
Nein. Das sind die narzisstischen, konarzistischen, wenn man so will, um im Thema zu bleiben, Anpassungsphänomene, dass man die Schuld auf sich nimmt. Das machen auch viele Menschen, die dependente Strukturen haben, also abhängige, unterwürfige Persönlichkeitsseiten haben, dass sie aktiv sogar die Schuld auf sich nehmen und sagen, ich kann das tragen. Ich trage das, dass ich so einen schwierigen Partner habe. Ich halte das aus.
Mhm. Oh, das war ich auch.
Ne? Und dadurch überhöhen sie natürlich die Berechtigung und den Partner und in seiner Art und Weise bestätigen sie den indirekt, anstatt korrigierende Dinge zu machen. Und auch das ist eine Sackgasse, aus der man sehr, sehr schwer rauskommt, weil irgendwann zu sagen, nee, okay, ich bin jetzt nicht mehr schuld, ich delegiere das jetzt zurück an den Absender und gebe die Verantwortung dem, der es verursacht hat oder der zumindest mitverantwortlich ist. Wir kriegen in einer Paarsituation, das ist ja auch immer so ein Ding, eigentlich die Verantwortung hälftig nur hin. Also das ist halt so. Und da muss man sich halt selbst regulieren lernen können. Das ist leider das Wort, was irgendwie viele hassen. Jetzt reguliere dich doch mal selbst emotional und dann wird man schon gesteinigt, wenn man das vorschlägt.
Ich würde auch gerne mit Kontrolle verwechseln. Ne?
Ja, und es meint aber eigentlich, sich Raum, Zeit, Entspannung, Abstand, Resilienz zu nehmen, also diese Schlagworte, Zeit für sich und auch, und ganz, ganz wichtig, und das können leider in solchen dysfunktionalen Beziehungen die wenigsten, sich eine Grenze aufbauen, Grenzen ziehen, Grenzen wahrnehmen, überhaupt bewusst sein, dass es sowas wie Grenzen gibt.
Mhm.
War gestern noch in einer Gerichtsverhandlung, wo es darum ging, eine Pathologie zu erklären, warum eine Person in eine missliche Lage gekommen ist oder auch so unglaubwürdig war. Und die Pathologie dahinter war, dass die Dame für sich selbst unfähig war, Grenzen wahrzunehmen. Es war ihr im Grunde genommen alles egal.
Mhm.
Und so eine Person ist natürlich ein gefundenes Fressen für dominante Typen.
Und dann, ich habe auf mich gezeigt gerade. Ja. Heute ist das anders, möchte ich sagen. Das, diese Folge soll ja auch Hoffnung machen, weil es war für mich einfach sehr viele Jahre wirklich sehr, sehr ein großes Leiden, also weil ich eben auf dieser Seite stand. Aber mit der Anerkennung dessen, was war, und mit der Anerkennung dessen und mit dem Erkennen dessen, was meine Anteile daran waren, konnte ich neue Erfahrungen machen und wusste, weißt du?
Und da ist jetzt der Knackpunkt und der Hammer eigentlich an der Stelle, Stichwort Resilienz, dass wir aus uns selber ein neues Leben für uns schaffen können. Ja, also der Begriff Resilienz ist so in Deutschland sehr technisch. Das ist irgendwie so die Biegfähigkeit und Rücksprungkraft von Stahl eigentlich.
Ach echt?
Ja, krass. Das ist eigentlich so ein technischer Begriff. Aber ein französischer Philosoph hat das anders, oder Psychiater, hat gesagt, das ist, wenn neues Leben wächst. Das heißt, das alte Leben ist abgeräumt durch irgendeine Katastrophe und es kann aus uns selbst wieder etwas Neues entstehen. Und das ist eigentlich der Satz oder die Haltung, die ich auch vermittle, wenn wir in so einer blöden Beziehung sind, selber narzisstische Anteile, Verdeckte haben, glauben, wir sind großartig, aber nicht entdeckt, nie erkannte Genies sind und so, dass wir immer die Chance haben, wir können neues Leben in uns entstehen lassen. Das alte ist abgeräumt, die Beziehung ist irgendwie gescheitert, aber wir können für uns die Hoffnung haben, nicht für die Beziehung. Wie gesagt, Hoffnung ist da ein übler Klebstoff für die Beziehung. Aber für uns persönlich die Hoffnung haben, dass in uns etwas Neues entstehen kann, dass wir die Kraft des Narzissmus für uns nutzen an der Stelle und auch nicht unbedingt den Partner verlassen müssen, wenn die Beziehung gescheitert ist, sondern wir gehen ein bisschen auf Distanz und schaffen unsere eigene neue Lebensform, die wir frei gestalten können. Es steht nirgendwo geschrieben, wie man Beziehungen zu führen hat. Also im Alten Testament steht ziemlich Wildes, im Neuen ist es ein bisschen ordentlicher, aufgeräumter. Aber es gibt kein Handbuch für wie oder keine Regeln und Gesetze, wie müssen wir eine Ehe oder eine Beziehung führen. So. Also die Resilienz nutzen, dass wir uns selber neu erfinden, erschaffen können, wenn etwas zerstört oder abgeräumt oder so schwer belastet ist und die Chance besteht. Und die Angst, die dabei immer begleitend ist, ob das gelingt, die akzeptieren und annehmen als ein Hinweis darauf, dass wir noch nicht tot sind. Mhm. Das ist das Leben.
Mhm. Ja, so ist es. Du hast vorhin in einem Nebensatz gesagt, dass es häufig eine Wechselwirkung ist, Narzissmus, ja. Konarzissmus. Innerhalb einer Beziehung oder von Beziehung zu Beziehung?
Du meinst so eine Art Spiegel über die Bande. Also ich glaube, dass alle, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, durch große Studien wissen wir, dass jede Facette menschlichen Verhaltens irgendwie vorkommen. Mhm. Also insofern ist es natürlich auch von Beziehung zu Beziehung ein Phänomen, was wir mitnehmen. Und wenn wir es nicht aufgelöst bekommen, wird es sich wiederholen. Und das ist auch das Phänomen, was wir kennen aus der Psychoanalyse, dass sich Trauma oder negative Erfahrungen, es muss ja nicht immer Trauma sein, Einzelereignisse, die uns belastet haben, Schicksale, die sich bewusst oder unbewusst in uns eingepflanzt haben, dass wir das Verhalten, was wir, um das zu bewältigen, dazu zeigen, dass sich das immer wiederholen wird, bis zu dem Moment, wo wir es bewusst beobachten können und bemerken und verändern und korrigieren können. Mhm. Mit aller Kraft, mit aller Nachhaltigkeit, Nachdruck, Zeit, Geduld, ja. Gelassenheit.
Danke.
Wer 40 Jahre lang denselben Irrtum begeht, wird in einem Jahr den nicht korrigieren können, sondern es dauert wahrscheinlich dann 20 Jahre, bis es wieder, hinkriegt, vielleicht weniger.
Ein bisschen weniger schon. Ja, das ist so wichtig, was du da gerade sagst, weil klar ist bewusst machen der erste entscheidende Schritt. Also ich kann nicht verändern, was mir nicht bewusst ist. Mhm. Aber dann, also auch ein Hoch auf die Neuroplastizität, natürlich, wenn wir neue Sachen lernen können. Aber wie du schon sagst, also als ich dann ich habe dann anderthalb Jahre Pause gemacht und habe erstmal meinen ganzen Scheiß aufgeräumt und musste erstmal ein paar Mal an
beneidenswert
der einen oder anderen Stelle wirklich schlucken.
Ja, aber
und
toll.
Ja, total, war super, super wichtig. Und ich weiß aber, dass ich gerade im ersten halben bis Jahr dann in meiner neuen Beziehung, die eine korrigierende Erfahrung war und ist, auch heute noch immer wieder wach sein muss, wo falle ich in alte Verhaltensmuster? Ja. Wo gehe ich wieder, also wo fühle ich mich plötzlich wieder wie 5? Wo fange ich wieder an, mich um meinen Partner herumzubauen und rumzuschleichen und ständig zu fragen, was brauchst du? Nein, das macht mich. Auf jeden Fall, genau. Ja, darf ich das? Ganz genau. Ja. Und ich glaube, das bleibt doch wahrscheinlich so, bis wir 100 sind.
Ja, ich finde, da ist ein Tipp, also ich gebe ja wenig Tipps, aber ein Tipp wäre, genau das zu tun, was total untypisch dann ist in der Situation. Mhm. Normalerweise würde man fragen, darf ich das? Und dann macht man es halt einfach oder sagt, tschüss, ich bin jetzt kurz weg, komm nachher wieder.
Ja.
oder hier, das gibt's jetzt zu essen, friss oder stirb. Also irgendwie völlig absurde Sachen machen, die man gar nicht so drauf hat, weil es ist einmal lustig, du lachst, wir lachen beide. Warum ist es lustig? Weil es natürlich Erwartungen korrigiert, die wir nicht haben. Also Humor entsteht, wenn die Erwartung, die sich mit Spannung aufbaut, nicht erfüllt wird, sondern was anderes kommt. Und das erleichtert toll, weil wir können dann unsere Anspannung darüber abreagieren. Mhm. Und so, heute gibt es Süßigkeiten zum Mittagessen, dann einen Teller Gummibärchen, keine Ahnung. Also einfach Quatsch da machen, um das aufzulockern. Aber auch wenn die Sachen sehr ernst werden, leider ist es auch so, gelassen bleiben, versuchen eine humorvolle Distanz aufzubauen, den anderen nicht zu verachten oder herabzuwürdigen, sondern zu sagen, der ist aus seinem System, aus seiner Biografie so, aus seiner Genetik so. Wir wissen, 50% der Gene machen unser Temperament aus, unsere Emotionalität, und wenn die halt genetisch so vererbt wurde, dass das halt mehr so ein trockener, empathieloser Brocken ist, dann ist er das halt. Da kann man ihn dafür nicht verachten, sondern der ist halt so der Typ oder die Tante. Genau.
Und noch.
Vielleicht. So.
Vielleicht noch.
Aber Gene können wir halt so ein bisschen schlafen legen, wenn sie ungünstig sind, durch Psychotherapie und durch Meditation und durch Achtsamkeit und Mindfulness und diese ganzen Dinge und Akzeptanz, radikale Akzeptanz vor allen Dingen, zu akzeptieren, dass sich die Sachen nicht ändern werden, außer wir selbst ändern uns ein bisschen und passen uns vielleicht ein bisschen an oder ändern den Kontext oder arbeiten an unserer Resilienz, an einem neuen Leben für uns selbst und dass wir besser mit anderen klarkommen. Und dann geht es wahrscheinlich gut, ja. Aber wow, also man muss tatsächlich auch Tribute zahlen, wenn man aus so einem dysfunktionalen System aussteigen will. Mhm. Das akzeptieren die wenigsten meiner Paare, die ich berate, oder Einzelberatungen bei meistens Frauen, selten Männer. Aber die meisten Frauen sind total verzweifelt darüber, dass sie Dinge aufgeben müssen. Und da haben wir wieder den Co-Narzissmus natürlich, die ihnen wichtig und wertvoll und lieb geworden sind. Mhm. Das sind am Ende natürlich die Kinder. Ja, manchmal muss man die merkwürdigsten Kapriolen mit Jugendamt und was auch immer machen und aushalten, aber es sind natürlich die Kinder des Paares und dadurch ist es ein Teil von einem und nicht ein vollständiger Besitz. Mhm. Kinder sind eigenständige Wesen und leider sind wir, hoffentlich ändert sich es bald in der Wahrnehmung, dass wir den Kindern eigentlich die beste Entscheidung geben müssen und den besten Weg bauen müssen und nicht auf die Egoismen und Kränkungen der Eltern achten sollten, sondern eher gucken, dass es dem Kind gut geht. Naja, das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber da auch der komplementäre Narzissmus als sozusagen perfide oder unbewusste Mechanik, die dann über so ein verdecktes Anspruchsdenken, über eine passiv-aggressive Blockierung des Gelingens, nicht, das zerstören kann, dass man da nochmal drauf achtet, dass wir, wenn wir uns trennen, wenn Paare auseinandergehen, weil es eben nicht mehr geht, und das ist auch eher die Schattenseite, dass man sich dann nicht bekriegt. Aber trotzdem passiert es halt leider. Mhm. Ja, man bekriegt sich halt trotzdem zum Nachteil von allen. Man beschäftigt Amtsgerichte und Jugendämter und alle sind überfordert. Also es wäre wirklich heilsam und also in dem Sinne wirklich heilsam, dass Paare, die vielleicht jetzt heute zuhören, aufhören mit dem Kriegsbeil, sich zu bekämpfen, weil das macht das Problem nur noch größer, sondern man akzeptiert, dass man unterschiedliche Natur hat. Also es ist wirklich so, Paare, die sich finden, sind ähnlich zu einem großen Anteil, und wenn sie nicht miteinander zusammen mehr passen, weil sie Schwierigkeiten miteinander haben, dann ist es nicht deren Schuld in dem Sinne, sondern es ist einfach eine Konstellation, die dazu geführt hat, und dann ist Abstand das Beste, dass sich beide beruhigen, jeder auf seine Art und Weise, und dann herrscht dann Frieden. Und das Problem ist, dass dieser Frieden leider immer wieder gestört wird, weil irgendjemand von den gegnerischen Seiten, also gegnerischen verfeindeten oder streitenden Parteien, das anfeuern oder auch die Anwälte da auch irgendwie ihren Spaß und ihre Berechtigung darin sehen, das nochmal richtig scharf zu ziehen und abzuschießen, anstatt da wirklich an einem Konsens zu arbeiten oder zumindest an einem Kompromiss.
Ja, da kriegst du bestimmt die eine oder andere wirklich gruselige Geschichte so mit, ne, vor Gericht, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich habe mal gelesen, dass die Ursache, also die sind natürlich wahrscheinlich unendlich und sehr vielschichtig, aber das eine der Ursachen für späteren Co-Narzissmus in Beziehungen sein kann, dass das häufig parentifizierte Kinder waren?
Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich mir vorstellen. Also Parentifizierung heißt, dass die Eltern aufgrund eigener Unreife den Kindern Aufgaben delegiert und übergeben haben.
Ja, oder auch Krankheiten, ne? Depressionen, Alkohol.
Ja, alles übertragen haben, was eigentlich ein Erwachsener auszuhalten hat und insofern die Kinder aus ihrem Paradies damit vertreiben.
Mhm.
Ich kann mir das gut vorstellen, dass das so ist. Ich kann mir vieles leider vorstellen.
Mhm.
Die Parentifizierung der Kinder bedeutet eigentlich der Verlust der natürlichen Entwicklung des Kindes. Das Kind muss ja seine eigene Fantasie und Sicherheit in den ersten 3 Jahren erlebt es. Ganz viel Informationen und Erfahrungen, die für die eigene persönliche Resilienz wichtig sind. Das heißt, komme ich durch Krisen durch? Bin ich selbstwert stabil? Bin ich emotional in der Lage, Dinge auszuhalten? Bin ich in der Lage, soziale Interaktionen, auch wenn sie schwierig sind, auszuhalten? Das Leben, das lernt man so in den ersten 3 Jahren. Und wenn die Kinder dann anfangen können zu sprechen und dann vielleicht auch Verantwortung übernehmen können, es gibt es leider viele Eltern, die denen Verantwortung geben, zum Beispiel über die Geschwister.
Mhm.
Also pass auf die Kinder auf, pass auf deinen kleinen Bruder auf. Solche Sachen sind unglaublich überfordernd für diese kleinen Menschen. Dann entwickelt sich so ein Schuld-Scham-Komplex bei denen.
Mhm.
Also ein schlechtes Gewissen. Und die Erziehung übers schlechte Gewissen, hast du nicht auf das aufgepasst. Du bist verantwortlich für meine Depression. Du bist dafür verantwortlich, dass ich Alkohol trinke, wie du sagst, mit den Krankheiten, die letztlich auch nur Symptome und Auswüchse sind von der Selbstwertproblematik oder irgendeinen anderen Sachen, dass dann die Kinder in einem Komplex aufwachsen, der sie selbst verantwortlich, schuldhaft, schlechtes Gewissen erzieht. Und diese Menschen sind extrem, fällt mir jetzt ein Patient ein, extrem daran interessiert, dass es dem anderen gut geht, extrem kümmernd, extrem haftend und wollen unbedingt, dass das mit ihnen immer gut geht. Das heißt, sie sind völlig intolerant gegenüber eigenen Fehlern, die sie machen, haben einen extrem lauten inneren Kritiker, der sie ständig niederputzt und sind damit eigentlich schwer am Leiden, ja, und leiden aber so still vor sich hin und sind total verwundert, wenn man denen sagt, dass mein innerer Kritiker zum Beispiel, der ist ganz leise oder ich kenne den gar nicht, ehrlich gesagt.
Mhm.
Und wenn man das denen sagt, dann...
Wirklich?
Dann, ja,
boah,
wirklich.
Gratuliere ich dir.
Das ist geil, oder?
Ja.
Ja, ich habe wirklich hart drüber nachgedacht.
Oder ist das auch ein blinder Fleck noch bei dir?
Es ist vielleicht mein Narzissmus, der mich da rettet, dass ich glaube, ich bin okay. Aber, ja, und die, aber deren inneren Kritiker sind so laut und die sind so voller Schuldgefühle und schlechtes Gewissen, dass das natürlich komplementär narzisstisch eher, wie soll ich sagen, passend ist, nicht? Also das heißt, ich unterwerfe mich, passe mich an, schaue, dass es dir gut geht, um mich selbst damit so ein bisschen zu beruhigen, aber gib dem anderen, gib dir die Bühne, den Raum, dass du großartig sein kannst.
Aber sag mal, da spricht ja keiner drüber, über dieses Geschwisterphänomen. Das gehört ja eigentlich viel mehr besprochen.
Ach, das ist hochdramatisch. Also,
aber in der Öffentlichkeit wird es nicht besprochen.
Okay, dann haben wir einen Buchtitel.
Ja, habe ich den Eindruck, weil das ist ja eher sowas, weil ja diese Kinder, sage ich jetzt mal, die älteren Kinder, dafür dann auch noch über den grünen Klee gelobt werden, weil sie das so toll machen.
Genau.
Und weil sie so schon so verantwortungsvoll sind.
Und dafür gibt
es
tatsächlich Evidenz, jetzt auch ganz harte Evidenz, dass das wahrscheinlich eher der Grund für großartigen, grandiosen Narzissmus ist, dass man gelobt wird für jeden Scheiß.
Ich dachte, das sei vom Tisch.
Nee, ist genau umgekehrt.
Mhm.
Also was vom Tisch ist, ist, dass wir, oder was eher vom Tisch ist, also die Psychoanalytiker finden das zwar immer noch toll, ich finde es auch persönlich toll und eine gute Erklärung, dass der Selbstwert, wenn der jetzt ständig herabgewürdigt wird in der Erziehung, dann kompensiert mit einem grandiosen Narzissmus.
Mhm, das kenne ich auch.
Genau, das finde ich persönlich immer noch eine brauchbare Hypothese,
ja,
weil einige meiner Patienten das dann auch so sind. Die sind auch so schwierig und dysphorisch, also schlecht gestimmt und anspruchsvoll und glauben, dass sie toll sind und dass sie es endlich geschafft haben. Also so dieser Kontrast raus aus dem Desaster hinein in den Erfolg.
Mhm.
Aber die Untersuchungen von Mitya Back sagt, dass das wahrscheinlich gar nicht so durchschlägt, sondern eher die Einzelerfahrungen sind, die man im Laufe des Lebens macht. Danach, also nach im Grunde genommen dem Desaster in der Familie. Und dass eher die Reichen und Schönen und die über den grünen Klee gelobt werden, dass sie so toll sind für das, was sie machen. Ich sage immer, die werden dann gelobt für jeden Scheiß, den sie machen, nicht? Also die Kleinen machen ihr Kackerlein und ah, wie toll! Mhm. Und so, und das setzt sich fort, dass die eher dazu neigen, dann diesen unreflektierten, großartigen Narzissmus zu entwickeln.
Mhm. So. Interessant.
Genau. Und das Phänomen der Geschwister, ja. Ich erinnere ganz traumatische Geschwisterpaare, traumatisierte Geschwisterpärchen, wo der eine im Pool fast ersäuft und das andere Geschwisterlein am Poolrand nicht weiß, was es
total
tun soll und muss aufpassen.
Ach,
und die Eltern sitzen, liegen in der Sonne und finden es prima.
Schrecklich.
Ja.
Mhm.
Also da bitte lass die Kinder sein.
Mhm. Also das ist ja fast nochmal eine Extra-Folge.
Ja.
Tatsächlich. Wer weiß, was dann dein nächstes Buch an Thematik mit sich bringt.
Ja, das ist schon auf der Schiene.
Ja, okay. Weil ich finde, es ist wirklich wenig besprochen. Und ich beschäftige mich ja auch, wenn das nicht mein Hauptberuf ist, ich beschäftige mich ja auch mit nichts anderem als mit, jetzt vielleicht nicht mit Studien, aber doch mit Psychologie, mit Trauma, Traumadynamiken etc.
Ja.
Und ich finde, das ist wenig besprochen.
Das ist ganz wichtig. Und wir werden mit Trauma, Ukraine-Krieg, so viel mehr zu tun haben als mit Narzissmus. Also wenn ich jetzt eine Glaskugel hätte, ich glaube so in drei, vier Jahren werden wir über Trauma reden müssen.
Mhm.
Und natürlich auch über unsere eigenen Traumatisierungen.
Ja, das ist ja mein Buch. Ich erzähle Traumageschichte.
Congratulations.
Ja.
Toll.
Ja, ich finde, das ist eine gute Zeit, dass wir, weil ja ein Wesensmerkmal von Trauma ist dieses Gefühl, ein Alien zu sein, also nicht hierher zu gehören.
Fish out of the pond.
Ganz genau.
Ja.
Und das betrifft aber jeden Menschen, der Traumafolgen trägt.
Ja.
Und wenn wir anfangen, uns unsere Geschichten zu erzählen und festzustellen, ja, ich bin gar nicht alleine, ich bin gar nicht Robinson, der hier auf der Insel sitzt, sondern hinten im Wald leben noch ganz viele andere, dann finde ich, ist da schon sehr viel Heilsames drin.
Ja. Was auch übrigens nicht so sehr stimmt, wobei ich da meine Einzelfälle habe, die, wo ich daran denke, ist eben, ob Traumatisierung mit Narzissmus in Zusammenhang hat. Also wahrscheinlich ist es nur eine Korrelation, also eine lockere Bindung, Zufall vielleicht sogar, aber eine eindeutige Verbindung soll es wohl nicht geben.
Mhm.
Also finde ich auch ganz spannend, wobei ich das in meinem letzten Buch als Hypothese mal aufgestellt habe.
Haben wir auch drüber gesprochen in den letzten Folgen.
Genau, und kommt mir eher nah und zusammenhängend vor. Aber wenn man das große ganze Bild sieht, das hängt natürlich auch ab von den Studien, wie man die Leute befragt, das sind ja häufig Selbstauskunftsbögen, man muss dann intensiver reingehen und diese Studien sagen wohl, wenn man ein bisschen tiefer schürft, dass da kein Zusammenhang ist. Aber gut, Trauma ist wirklich ein Riesenthema und heute sind wir im Jahr 2022 schon ein Jahr, also jetzt 2023, seit einem Jahr gilt ja die neue ICD-11, also die neue Klassifikation der Todesursachen und Krankheiten.
KPTBS, endlich Erwähnung.
Und die komplexe Traumafolgestörung hat Erwähnung und gestern saß ich noch im Landgericht in München und durfte ein bisschen fortbilden darüber, weil die Anwälte davon keine Ahnung hatten in dem Moment und mich dann sehr naiv fragten über, wie kann es denn sein, dass die Zeugin da widersprüchliche Angaben macht oder sich nicht mehr erinnern soll.
Mhm.
Und es wird halt den Menschen, die komplex traumatisiert sind, leider immer noch aufgrund von mangelnden Wissens und Informationen vorgehalten, dass das ja unlogisch ist, wenn jemand mal so ist.
Mhm.
Und wenn ich den dann erkläre von komplex traumatisierten Menschen, die mal so sind, dann scheinen die das noch, tun die sich noch schwer, das zu glauben.
Ich finde leider, wenn ich das so sagen darf, ich möchte jetzt nicht deinen Kollegen irgendwie in irgendeiner Form angreifen, aber ich bin auch manchmal ein bisschen überrascht, wie wenig Psychologen oder auch Psychotherapeuten sich mit der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung auskennen.
Es ist, ich weiß nicht, woher das kommt. Also entweder ist die Tradition da ein bisschen schwierig, weiß nicht, ob das mit Deutschland zu tun hat, dass wir hier alle Psychoanalytiker vertrieben haben oder
nach Österreich zurück.
Oder nach Österreich zurück oder noch schlimmer ausgeradiert haben. Ja. Also die Tradition des Humors und die Tradition der Psychoanalyse oder Psychotherapie ist leider in Deutschland kurz mal wegrasiert worden und muss sich jetzt so ein bisschen erholen. Es schwappt so ein bisschen rüber, natürlich aus Amerika. Wir haben Wir haben gute Entwicklung mittlerweile, das ist klar. Wir erholen uns, aber die klare Verständnisse über Psychoanalyse, Psychotraumatologie, Persönlichkeitspsychologie und die Pathologien, die dabei, das wissen noch nicht alle so, wird auch nicht so unterrichtet. Es hängt wirklich davon ab, welchen Professor wir haben in der Ausbildung, was wir studieren, welches Institut wir besuchen und was uns interessiert. Und psychologische Psychotherapeuten haben so ihre, sind nicht medizinisch ausgebildet, also kennen sich mit Psychosen zum Beispiel, Schizophrenie nicht so gut aus, und umgekehrt die psychiatrischen oder ärztlichen Psychotherapeuten tun sich ein bisschen schwerer mit Psychotraumatologie. Das ist halt so ein bisschen ausbildungsmäßig bedingt. Also du kennst ja viele psychologische Psychotherapeuten, die kennen sich sehr gut mit Trauma aus, das ist überhaupt kein Thema. Aber es ist halt, das muss man noch mit Fort- und Weiterbildung anfeuern.
Ist noch Platz nach oben.
Oh ja. Und leider, in den Platz rutschen leider viele psychologische Berater. Da kann ich den Ball ja zurückspielen. Ich will ja auch nicht die Zunft der freien psychologischen Berater total diskreditieren, aber die gehören tatsächlich, wer sich an so jemanden wendet, oder? Der muss ganz klar sein, welche Ausbildung hat diese Person. Ja. Das muss man irgendwie sehen können.
Sagen wir ja auch immer wieder.
Man muss sehen können. Es muss zertifiziert mehr oder weniger sein. Also ein Wochenendkurs reicht nicht EMDR, sondern es wäre gut, wenn ein tieferes Wissen über diese Techniken dann da ist.
Ja, also das ist auch was wir hier immer wieder unterstreichen und betonen. Wenn ihr auf die Internetseiten von Menschen geht und jemand hat Fortbildungen und Ausbildungen gemacht, dann stehen die in der Regel da auch drauf. Und ich würde auch jedem empfehlen, da sehr genau hinzuschauen.
Und auch andere zu fragen.
Ja,
also
genau.
Ruhig eine Umfrage starten, wie ist derjenige? Ja.
Sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber trotzdem, ich könnte ja mit dir hier auch 2 Stunden ein Gespräch führen. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal doch den Link zurückschlagen, bevor mich dann auch interessiert, was wir denn noch von dir erwarten dürfen dieses Jahr buchmäßig. Ist ja eigentlich egal, ob es Komplementärnarzissmus ist oder in Anführungsstrichen der normale Narzissmus oder der verdeckte. Ist das etwas, muss man da selber drauf kommen?
Es gibt eine lustige Studie, die sagt, dass die Menschen, die narzisstisch sind, wissen, dass sie narzisstisch sind.
Mhm.
Es gibt diesen Test, den One-Single-Item-Test. Man fragt jemanden, wie narzisstisch bist du? Und dann von 0 bis 7 oder 0 bis 10. Und dann weiß der das ganz relativ genau. Spannend, nicht? 10% der Anrufer, wir hatten so eine Online, so eine Live-Umfrage in einer Fernsehsendung, sagten von sich, dass sie narzisstisches Verhalten zeigen. 10%. Das deckt sich ja fast so mit so einem Gefühl, was wir so haben, ne? Dass wir irgendwie schon einige kennen, die so ein bisschen Arschlochverhalten zeigen, dass das so 10 vielleicht sind im Leben von einem. Wir kennen ja so 100, 170 Leute, sagt man, dass man so roundabout kennt. Man kann das bei sich erkennen. Arrogantes Verhalten würde man wissen von sich, also wenn man ein bisschen überheblich arrogant ist, wenn man kurz angebunden ist, sowas weiß man, wenn man glaubt, von sich großartig zu sein oder noch was Großartiges im Leben erreichen zu wollen, das wissen die meisten eigentlich auch von sich, das Gefühl zu haben, Recht zu haben, richtig zu sein und vielleicht sogar das Gefühl zu haben, schlauer zu sein als die anderen. Das ist auch so ein lustiges Phänomen, dass die meisten Menschen sich eher positiver sehen. Und das ist so dieser normale, gesunde Narzissmus, den wir haben. Und die Ausreißer werden dann eben sichtbar, wenn wir schädliches Verhalten zeigen. Also wenn wir anderen auf den Sack gehen, nerven, aber auch verdrängen, herabwürdigen. Und das müssten die eigentlich auch wissen, die das machen. Und das tun die, weil sie sich leisten können. Ja, weil sie ja so großartig sind, deshalb können die das machen.
Also, aber glaubst du wirklich, dass die das wissen? Mangelt es nicht häufig total an Bewusstsein dafür?
Es gibt sicherlich, und das wissen wir, glaube ich, nicht, Persönlichkeitsstörungen, die sich nicht reflektieren können. Das gibt es, ja klar. Mhm. Und das, wie viel Prozent das sind, müsste man raten, weil wenn sie nicht selber wissen, dass sie es sind und wir sie nicht in die Therapie oder in die Studie reinkriegen,
werden wir es nie erfahren.
Kriegen wir es nicht. Ich komme mal nicht freiwillig vorbei. Also ich würde vom Gefühl sagen, dass es wahrscheinlich die Dunkelziffer vielleicht doppelt so groß ist oder so, also aus dem Gefühl raus. Da ist es eben hilfreich zu wissen, dass es die natürlich auch gibt, das ist ja keine Frage, aber dass wir, um das rauszufinden, das Umfeld fragen müssen. Also wir fragen nicht mal selbst die Person, weil die würde das ja bestreiten. Die würde ja sagen, nö, ich bin ja fein mit mir, es tut mir ja sogar gut, so zu sein, und das ist überhaupt gar kein Problem, so zu sein. Oder ich bin ja gar kein Narzisst. Also das ist irgendwie so eine Lieblingsantwort, die ich immer höre, wenn ich dann frage, und wie narzisstisch schätzen Sie sich ein? Ich bin gar kein Narzisst. Dann ist schon in der Stimmlage die Arroganz schon drin. Und da das Umfeld fragen und dann ganz vorsichtig den Spiegel, den aus den Klappspiegel, ne, aus dem rausholen und so langsam ins Blickfeld reinschieben. Und dann sagen, naja, Sie wissen ja schon, dass Sie hier und da mal Probleme haben, oder? Und dann kann man so ein bisschen die Psycho, wie soll ich sagen, psychodiagnostische Schiene fahren, dass man fragt, sind Sie schon mal wegen Ihrer Persönlichkeit oder wegen Ihrer charakterlichen mal Auffälligkeiten in Schwierigkeiten geraten? Ist das Ihnen schon mehrmals passiert? Wie lange haben Sie das denn schon? Wie lange kennen Sie das denn schon, dass Sie immer wieder in Schwierigkeiten geraten? Weil Sie selbst oder weil die anderen doof sind, so ungefähr. Und wenn die dann sagen, ja, das kenne ich eigentlich schon von mir, das ist eigentlich schon immer so gewesen, oder ich verstehe das aber auch nicht, warum ich keine Freunde habe, und das ist eigentlich schon immer ein Dauerproblem, dann wird das denen bewusst. Ja, dann kann man denen helfen. Da sind wir aber wahrscheinlich eher im Feld der Persönlichkeitsstörung. Nicht? Also die Störung ist sozusagen nur ein Teilaspekt des Phänomens Narzissmus, eine Diagnose. Und diese Menschen leiden selbst daran oder deren Umfeld leidet erheblich daran. Das schließt sich auch nicht aus. Also diagnostisch ist es so, dass wir narzisstisches, störendes Verhalten auch bewerten, wenn der Mensch es für sich ausschließt, aber es zu beobachten ist. Das ist ganz spannend.
Wie viel Narzissmus bzw. verdeckter oder Komplementärnarzissmus steckt im Altruismus?
Gute Frage, weiß ich nicht, aber ich würde sagen, nicht jeder Altruist ist ein Narzisst, so, aber narzisstische Menschen, die selbstaufopfernd kommunal sind, sind sicher altruistisch. Es geschieht dadurch auch viel Gutes. Aber am Ende wollen sie dafür die Lorbeeren einernten oder ernten die Anerkennung. Und das ist ja die Hauptmotivation, das narzisstische Selbstwertgefühl zu füttern, Anerkennung zu kriegen, weil ich so wahnsinnig selbstlos bin. Passiert Gutes, Spendengalas zum Beispiel sind ja auch was Gutes. Die Frage ist dann, wohin mit der Kohle und wohin mit den Fotos, in die Gala oder in die Bunte. Und das Problem ist, dass diese altruistischen oder scheinbar altruistischen Menschen vordergründig, wenn das so stimmt, das muss man wahrscheinlich nochmal gucken, doch nicht so hilfsbereit sind, wie man meint. Ich habe tatsächlich auf einer Spendengala selber Tickets mal verkauft. Das war im Grunde genommen das Eintrittsticket. Das Ding hat 50 Euro gekostet. Und die Leute hatten genug Geld, die da alle waren. Und eine Dame sagte, ich spende nicht für Kinder. Ich spende nur für Tiere.
Wow.
Und dann dachte ich mir, alles klar.
Weiß man aber auch erstmal nicht, was man sagen soll.
Nee. Da habe ich gelächelt und bin weitergegangen.
Ja, es hat vielleicht sehr viel über die Dame ausgesagt und verraten.
Absolut.
Ja. Ich habe deswegen gefragt, weil zum Schluss könnt ihr reinhören, wenn ihr Lust habt. Kann ich hier leider nicht in diesen Podcast aus Urheberrechtsgründen packen. Würde ich gern. Es gibt einen Song von Taylor Swift, der heißt Anti-Hero. Mhm. Und da singt sie an einer Stelle, did you hear about my covered narcissism?
Ja.
Irgendwie versteckt im Altruismus.
Ja, genau. Ist in Amerika, weil du Taylor Swift sagst, ein großes Thema, weil da viele über Charity sich natürlich selbst überhöhen und steuergünstig dann Partys schmeißen oder so, wahrscheinlich auch in Deutschland. Aber da ist das Karitative über die Finanzecke, sag ich mal, über das alte und neue Geld, ist es eine Form, sich selbst darzustellen als menschlich, nicht so? Also man stellt sich als menschlich und Menschenliebhaber, Menschenfreund da und trifft sich aber trotzdem mit den Kumpels vom Golfclub oder so. Ne? Also man bleibt in seiner Ebene. Genauso altruistisch, narzisstisch kann es sein, in Afrika eine Schule aufzumachen oder einen Brunnen zu bohren. Aber dann hat es ja auch was Gutes.
Wollte ich gerade sagen. Das ist die helle Seite des Narzissmus.
Ja, genau. Ja.
Was dürfen wir von dir denn noch erwarten? Was kommt denn noch dieses Jahr?
Es kommt ein Buch, pünktlich zur Buchmesse, was für Drehbuchautoren und Filmgucker geschrieben ist.
Aha. Spannend.
Und zwar die, die Film lieben, die die Kino lieben. Mhm. Und das, der Titel des Buches ist Das bin ja ich, Ausrufezeichen. Also was passiert einem, wenn man im Kinosessel sitzt und einen Film guckt? Warum geht man überhaupt ins Kino? Warum feiert man einen Kinoabend zu Hause auf der Couch? Und wie erzähle ich Geschichten, wenn ich Drehbuchautor oder Autor bin, aus einer etwas individuellen, vom Charakter her, von der Hauptfigur, von den Protagonisten, von der Psychologie dieser Figuren heraus? Und wie erzähle ich die Geschichte so, dass ich psychologisch am Ende auch wieder gut rauskomme? Das heißt, dass die Geschichte eine gute Auflösung hat psychologisch. Mhm. Viele Geschichten scheitern ja daran, das war so meine Analyse, dass sie eben oberflächlich enden oder auch anfangen und dass wir immer dieselben Abziehbilder sehen im Fernsehen. Nicht? Also es gibt ja einen Tatortkommissar, den Peter Faber in Dortmund, den durfte ich auch mitentwickeln seinerzeit, der eben eine labile Psyche hat und das ist eine hochinteressante Figur, die sich hält. Und solche Dinge würde ich lieber noch mehr sehen. Nicht jetzt den Psychopathen, aber so ein bisschen, der so einen leichten Knacks hat und anstatt jetzt die glattgebügelten, ich sag mal Montagabend oder Sonntagabend Sendungen, die man auch braucht natürlich als Eskapismus, schöne Landschaften und so, aber es schmerzt mir leider, und deshalb gucke ich das nicht, diese oberflächlichen Geschichten. Und Menschen ernähren sich von diesen Geschichten. Und sie sollten, glaube ich, sie haben besseres Futter verdient.
Ah, wie toll, es klingt mega. Dann musst du Breaking Bad lieben.
Ist drin vor. Es kommt kurz, also ich habe eine Filmografie von, also ich glaube, es sind irgendwie, ich habe 50 Filme oder mehr kurz angerissen. Breaking Bad wird kurz vorgestellt als die Wandlung des Charakters gegen die,
so toll, das Psychogramm.
Ja, aber gegen die Gesetze der Filmbranche. Mhm. Denn in Serien heißt es, darf sich der Hauptcharakter nicht verändern in der Psychologie, weil sonst ist der Film zu Ende. Also ein Bergdoktor muss immer der Bergdoktor sein. Das ist auch richtig und gut so. Den berate ich ja übrigens auch.
Wollte ich gerade sagen, ihr seid ja der Hans Siegel und du, ihr seid ja Spätzle, gell?
Genau. Und bei Breaking Bad, der Walter White, der muss sich verändern. Das war auch die Idee des Entwicklers, des Erfinders der Serie. Und das war, ist ja schon irgendwie 2008 oder wann das war, lange her. Und der hat sich durchsetzen müssen gegen die Big Bosse, gegen die Produzenten. Weil die wollten nicht, dass Walter White sich ändert. Die wollten, entweder ist er durchgehend nett und empathisch oder er ist durchgehend ein Psychopath. Mhm. Aber dass der sich vom netten Chemielehrer zum psychopathischen Kriminellen entwickelt, das ist die Stärke dieser Serie.
Total. Und das macht ja auch eine Serie, finde ich, erst richtig fesselnd.
Ja.
Ich habe auch, jetzt sind wir voll off-topic, aber es ist ein schöner Ausstieg, finde ich, und ein sanftes Landen. Ich habe auch Dexter unheimlich geliebt, weil mich diese Entwicklung seiner Schwester, also diese ganzen Charaktere, ich war ein bisschen, wir spoilern jetzt nicht, vielleicht hat es noch einer nicht gesehen, ich war ein bisschen enttäuscht vom Staffelfinale.
Ja, das hat immer, also man muss immer die ersten 2, 3 Staffeln gucken bei solchen Dingen und dann ist gut. Dexter bespreche ich auch kurz. Wir denken immer, dass Psychopathen keine Empathie haben. Mhm. Wissenschaftlich ist es genau andersrum. Die haben Empathie, aber nicht so viel wie jetzt jemand, der normal ist. Also die haben, und die können sie auch ausschalten. Also auch narzisstische Psychopathen können das. Und Dexter macht das eben, der ermordet ja nur Mörder. Mhm. Der kriegt ja raus, wer ist hier der Killer, das weiß der, auch wenn das vor Gericht vielleicht daneben geht, dann geht er nochmal vorbei und murkst den ab.
Mhm.
Und das ist ja schön zu sehen, weil wir inside sind sozusagen des Psychopathen und inside der Gerechtigkeitsfindung, der Ausübung des Rechts. Mhm. Wird in Deutschland nicht funktionieren, die Serie, weil wir hier natürlich nicht diese merkwürdigen mit Jury und Geschworenen Gedöns haben, wo viel Einfluss drin ist, und wir haben auch nicht diese brutalen Straftaten. Das sieht man nicht hier so. Das sieht man mehr in Amerika, und dadurch ist diese Serie typisch amerikanisch. Aber vielleicht würde es auch irgendwann mal sich ein Produzent überlegen, sowas hier zu machen.
Hm. Wann erscheint das Buch?
Zur Buchmesse, also irgendwann im Anfang Oktober. Ja.
Naja, dann ist ja zum Ausstrahlung dieser Podcast-Folge ist es schon erschienen.
Kann
dann
schon
findet
sein.
Ihr den Link in der Podcast-Folge drunter. Das bin ja ich. Von Dr. Pablo Hagemeyer, Jetzt erschienen wieder bei Edenbooks?
Nee, bei Schüren.
Bei Schüren.
Schüren ist ein Branchenverlag für Filmwissenschaft.
Super. Freue ich mich drauf. Klingt total spannend. Ich danke dir sehr für deinen Besuch und wünsche dir natürlich dann zum Buchstart alles, alles erdenklich Gute und freue mich, wenn wir uns in lockeren Abständen 2024 hier wieder treffen.
Großartig. Danke dir sehr.
Alles Gute. Und mein großer Dank gilt zum Schluss wie immer euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast teilt und dass ihr ihn weiterhin so fleißig in die Welt schickt. Vielen, vielen Dank dafür. Am nächsten Freitag geht's weiter. Dann freue ich mich auf Simon Sahner. Simon erhält im Jahr 2008 eine Krebsdiagnose. Da ist er noch keine 20 Jahre alt. Diese Diagnose stellt sich als falsch heraus. 9 Jahre später entdeckt er an derselben Stelle einen Tumor im Knie. Die Krebsdiagnose wird Wirklichkeit. Wie Simon damit umgeht, was er durch die Krankheit lernt, was er für Erfahrungen macht und wie er das Ganze überhaupt verarbeiten kann, darüber sprechen wir. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.